SRF 3.
Syriengespräche in Genf. Jetzt machen sich auch Vertreter der Opposition auf den Weg in die Schweiz. Korruptionsskandal in Malaysia. Jetzt schaltet sich die Schweizer Bundesanwaltschaft ein.
Die Bundesanwaltschaft hat, so sehen wir das, wichtige Beweismittel erheben können.
Überraschung in Melbourne. Die deutsche Angelique Kerber gewinnt das Australian Open. Und das Wetter heute zunehmend bewölkt und am Abend Regen und Sturm. Morgen regnet es dann ergiebig. Info 3 am Mikrofon sind Andi Lüscher und Ursula Vogler. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Vertreter der größten syrischen Oppositionsgruppe sind auf dem Weg nach Genf zu den Syriengesprächen. Ob sie wirklich an den Verhandlungstisch sitzen, ist unklar, denn sie stellen Bedingungen. Gestern Freitag noch hatte die von Saudi-Arabien und den westlichen Staaten unterstützte Opposition gesagt, sie werde nicht an den Gesprächen teilnehmen. Sie verlangt, dass die syrische und die russische Luftwaffe keine Zivilisten mehr bombardiert und dass die notleidende Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden kann. Erst wenn das erfüllt sei, könne man über politische Schritte sprechen, sagte eine Vertreterin der Opposition. Es müsse verhindert werden, dass die Zahl der Flüchtlinge im Frühling wieder ansteigt, so der deutsche Innenminister Thomas de Maizière. In letzter Zeit seien zwar deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland gelangt, sagte de Maizière der Zeitschrift Spiegel, aber das liege am Winterwetter. Es bleibe wenig Zeit, bis sich dies ändere und die Zahl der Flüchtlinge wieder ansteige. De Maizière fordert von der Türkei, mehr für die Sicherung der Grenzen zu tun. In Griechenland bleiben die Fähren auch heute in den Häfen wegen des Streiks der Seeleute. Zu vielen griechischen Inseln gibt es keine Verbindung. Auch die griechischen Rechtsanwälte sind im Streik und die Bauern blockieren verschiedene wichtige Straßen. Die Proteste richten sich gegen die geplanten Rentenkürzungen. Alle künftigen Rentner und Rentnerinnen sollen nach dem Willen der Regierung 15% weniger Pension erhalten. Laut dem Finanzminister soll die Rentenkürzung und eine Erhöhung der Steuern bis Ende April vom Parlament beschlossen werden. Die Maßnahmen sind eine Bedingung der internationalen Geldgeber. Tennis. Die deutsche Angelique Kerber gewinnt das Australian Open in Melbourne. Sie setzt sich in ihrem ersten Grand-Slam-Final gegen die Weltranglisten-erste Serena Williams durch mit 6:4, 3:6 und 6:4. Das Wetter. Zunächst ist es noch sonnig, dann wird es zunehmend bewölkt. Am Abend setzt bei stürmischem Westwind Regen ein, Schnee fällt bis auf 1000 Meter. Die Temperatur erreicht 10 Grad. Morgen fällt ergiebig Regen. Die Schneefallgrenze steigt bis am Abend auf 1600 bis 2000 Meter. Im Süden ist es heute meist stark bewölkt. Morgen gibt es im Südtessin sonnige Abschnitte, sonst fällt etwas Regen bei maximal 12 Grad.
Mittag.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft schaltet sich in einen mutmaßlich riesigen Korruptionsskandal in Malaysia ein. Sie geht dabei ungewöhnliche Wege. Sie hat von sich aus ein Rechtshilfegesuch nach Malaysia geschickt, will also offenbar aktiv mithelfen, den Fall um Bestechung und Geldwäscherei aufzuklären. Es geht um Milliardenbeträge, die beim malaysischen Staatsfonds veruntreut worden sein sollen. Die Spuren des Geldes führen unter anderem in die Schweiz. Jan Baumann.
Vieles liegt noch im Dunkeln. Aber nur schon die involvierten Geldbeträge lassen aufhorchen. Es geht um rund 4 Milliarden Dollar, die mutmaßlich veruntreut wurden, schreibt die Bundesanwaltschaft. Der Fall dürfte auch darum noch zu reden geben, weil hochrangige malaysische Politiker darin verwickelt sind. So könnte sogar der malaysische Ministerpräsident Najib Razak persönlich involviert sein. Er war es zumindest, der 2009 nach seinem Amtsantritt den Staatsfonds ins Leben gerufen hatte. Dem Fonds, der mittlerweile hoch verschuldet ist, wird Misswirtschaft und Bestechung vorgeworfen. Bereits letztes Jahr wurde deshalb auch die Schweizer Bundesanwaltschaft aktiv. Sie ließ Gelder auf Schweizer Bankkonten einfrieren und leitete eine Strafuntersuchung gegen ehemalige Vertreter des Fonds ein. Im September traf sich zudem Bundesanwalt Michael Lauber mit seinem malaysischen Amtskollegen, um die Ermittlungen voranzubringen. Nun ersucht die Bundesanwaltschaft in Malaysia um Rechtshilfe. Und dies, obschon sie nicht primär Informationen bekommen, sondern weitergeben will an die Ermittler in Kuala Lumpur. Mediensprecher André Marti.
Die Bundesanwaltschaft hat, so sehen wir das, wichtige Beweismittel erheben können, die wir unseren malaysischen Kollegen nicht vorenthalten möchten, damit sie eben eine komplette Übersicht haben über allfällige Beweismittel, die auch für ihr Strafverfahren von Relevanz sind. Und deshalb haben wir uns entschlossen, dieses Rechtshilfeversuchen so rasch wie nur möglich eben auf den Weg zu bringen. Und das wird in den nächsten Tagen unseren malaysischen Kollegen vor Ort übergeben werden.
Das Vorgehen ist außergewöhnlich, denn normalerweise sind es die ausländischen Behörden, die auf die Schweiz zugehen, wenn sie herausfinden wollen, ob hier schmutziges Geld auf Bankkonten lagert. Diesmal ist es umgekehrt. Bern liefert von sich aus Erkenntnisse ins Ausland. Eine mögliche Erklärung liegt in den jüngsten Vorgängen in Malaysia. Dort sagte vergangene Woche der malaysische Generalstaatsanwalt, er habe keine Hinweise auf Korruption oder Machtmissbrauch beim Staatsfonds. Vor allem nahm er mit seinen Erklärungen ausdrücklich den Ministerpräsidenten aus der Schusslinie. Das Rechtshilfegesuch aus der Schweiz könnte also auch ein Weckruf an die Behörden in Malaysia sein, die Akten nicht voreilig zu schließen.
Info 3 Mittag.
Eine Welt ohne Hunger und Armut. Eine gerechtere Welt, in der weniger Ressourcen verschwendet werden. Eine Wirtschaft, die menschenwürdige Arbeitsplätze für alle bietet und in der nachhaltig produziert wird. Diese Ziele hat sich die Weltgemeinschaft gesetzt mit der sogenannten Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. Neu ist, dass sich auch die Industrieländer dazu verpflichtet haben, ihre eigene Wirtschaftspolitik anzupassen. Klaus Bonanomi.
Kein geringerer als UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon gab letzte Woche in Zürich den Startschuss zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung.
The 2030 Agenda for Sustainable Development is an integrated universal plan to end poverty everywhere. We are
Lasst uns jetzt beginnen, diesen ehrgeizigen und umfassenden Plan umzusetzen und die weltweite Armut zu beseitigen, sagte Ban an der Jahrestagung der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Für den Entwicklungsexperten Thomas Breu von der Uni Bern ist die Agenda 2030 ein Meilenstein, weil sie auch die Industrieländer in die Pflicht nimmt.
Ich denke, das ist ein ganz grosser Fortschritt gegenüber den früheren Millenniumsentwicklungszielen, dass die Nachhaltigkeitsziele jetzt den globalen Norden genauso in die Verantwortung nehmen wie den Süden.
Was das bedeuten könnte, sagt Rema Jimani aus Tschad. Die Landwirtschaftsexpertin engagiert sich im Auftrag der DEZA für nachhaltige Bewässerungssysteme in dem trockenen und heißen Land inmitten Afrikas. Mit dem Klimawandel verschärfe sich das Problem des Wassermangels. Tschad könne das Problem nicht allein lösen, sagt Mani. Denn das Land sei nicht schuld am Klimawandel, aber es leide unter den Folgen.
Le changement climatique n'a pas seulement son origine dans notre pays. Nous, on n'a pas des usines. Justement, le problème du changement climatique a son origine ailleurs. C'est pas pour vous accuser, hein, mais dans des pays industrialisés et nous on subit les effets et des dommages.
Deshalb reiche es nicht, was die Schweiz und andere Industrieländer bisher getan hätten, nämlich die Entwicklungsländer etwa mit lokalen Bewässerungsprojekten zu unterstützen. Nein, sie müssten auch selber dafür sorgen, den Ausstoß an Treibhausgasen zu verringern. Dem stimmt auch Thomas Breu vom Zentrum für Entwicklung und Umwelt der Uni Bern zu.
Bei uns sind insbesondere Fragen der Konsummuster im Vordergrund, der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch neue Formen des Wirtschaftens.
Auch der Bundesrat unterstützt grundsätzlich diese Stoßrichtung. Er hat am Mittwoch seine Strategie für eine nachhaltige Entwicklung der Schweiz verabschiedet. Darin stehen auch umstrittene Punkte, wie etwa die Forderung, die internationalen Konzerne verstärkt auf ihre Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt zu verpflichten. Ein Thema, das es im Parlament schwerer haben dürfte und über das letztlich das Volk abstimmen wird.
Info 3 Mittag.
In Genf finden seit gestern die Syrien-Gespräche statt. Heute wird auch eine Delegation der Opposition in der Schweiz erwartet. Da die Interessen der Gesprächsteilnehmer aber so unterschiedlich sind, dürften die Verhandlungen zäh werden. Auch in Jordanien, das neben der Türkei am meisten syrische Flüchtlinge aufgenommen hat, verfolgt man die News aus Genf. Wie der Beitrag von ARD-Kollegin Sabine Rossi zeigt, sind die Erwartungen allerdings nicht allzu groß.
Wir hoffen, dass sich die Lage in Syrien stabilisiert. Wir wollen nach Hause, in unser Land, zu unseren Familien. Deshalb wünschen wir uns, dass sie eine Lösung finden. Wir wollen doch nur in Frieden und Sicherheit leben.
Wenn Naji Al-Ahmad von wir spricht, meint der junge Familienvater nicht nur sich, seine Frau und die 6 Kinder. Seine Wünsche und Hoffnungen teilen die rund 80.000 Einwohner in Zaatari, dem zweitgrößten Flüchtlingslager der Welt. Die jordanische Regierung schätzt, dass deutlich mehr als 1 Million Syrer Schutz in Jordanien suchen. Offiziell haben sich 630.000 beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen registriert. Die meisten von ihnen sind wie Naji Al-Ahmad vor den Bomben des Regimes geflohen. Dass dieses Regime nun in Genf über einen Frieden mitverhandeln soll, dass sogar über eine Übergangszeit mit Präsident Bashar al-Assad laut nachgedacht wird, zeigt für den jordanischen Politologen Hassan Abu Haniyeh, dass die Zeit für echte und aufrichtige Verhandlungen noch nicht gekommen ist.
Das Regime hat Hunderttausende getötet. Ob es nun 200, 300 oder 400.000 sind, spielt keine Rolle. Denn Menschen werden inzwischen nur noch auf Zahlen reduziert. Dieses Regime hat Chemiewaffen gegen das eigene Volk eingesetzt. Und jetzt soll mit ihm verhandelt werden. Millionen Syrer sind auf der Flucht. Glauben Sie wirklich, dass diese Menschen Assad und sein Regime noch einmal unterstützen? Niemals. Wir brauchen eine ehrliche Lösung.
Doch an einer solchen Lösung seien weder die regionalen noch die internationalen Akteure aufrichtig interessiert, sagt Hassan Abu Haniyeh. Bislang setzten alle Seiten auf die militärische Karte, sowohl in Syrien als auch im instabilen Nachbarland Irak. Zuletzt in der irakischen Stadt Ramadi, etwa 100 Kilometer von Bagdad entfernt. Nachhaltige Strategien sehen anders aus, meint Experte Hassan Abu Haniyeh.
Die Politik der verbrannten Erde funktioniert nicht. Wir brauchen eine langfristige Strategie. Zusätzlich zum militärischen Vorgehen brauchen wir einen Wiederaufbauplan. Ramadi ist komplett zerstört. Was wird aus den Menschen, die alles verloren haben? Sie werden sich dem IS anschließen. Es sei denn, ein Wiederaufbau bietet ihnen eine Perspektive.
Doch davon ist in Genf keine Rede. Stattdessen ist das Ziel, binnen 6 Monaten eine Übergangsregierung für Syrien zu bilden. Ein aussichtsloses Unterfangen, meint Hassan Abu Haniyeh. Und alle Beteiligten wüssten das.
Das war Info 3 am Samstagmittag. Redaktion Bettina Studer und Andi Lüscher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.